Lobt sei Jesus Christus und Maria in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die beiden Texte vom heutigen Pfingstmontag sprechen noch einmal wichtige der vielen schier unerschöpflichen Aspekte der Bedeutung des Heiligen Geistes und der Kirche an. In der Lesung aus dem Epheserbrief hören wir den Appell des Apostels an die Glieder der Kirche, sich ihrer hohen Würde als Christen aufgrund der einen Taufe bewusst zu sein und die Einheit des Geistes in dem einen Glauben zu wahren, und zwar nicht nur partiell, etwa vor Ort, oder für den Bereich einer nationalen Bischofskonferenz, sondern überall in der ganzen Welt umspannenden, nämlich katholischen Kirche. Dieser Appell beinhaltet auch, dass wir als Glieder der Kirche auch von Kirche her auf Kirche hin gesamtkirchlich denken sollen. Und dabei nicht nur die gegenwärtige Kirche im Blick haben sollen, also synchron, sondern auch diachron, das heißt in Übereinstimmung mit dem Glauben aller Gläubigen der Weltkirche, wann immer sie auch gelebt haben mögen und wo auch immer. Denn der einheitsstiftende Geist ist zu allen Zeiten derselbe. Die Kirche hat niemals heute dies und morgen wieder etwas anderes gelehrt und geglaubt. Vielmehr ist die Glaubenswahrheit immer dieselbe gewesen und geblieben und wird sie auch bleiben. Die Wahrheit, an die die Apostel geglaubt und die sie verkündet haben, für die sie auch gestorben sind, ist auch heute noch unverändert, gültig und bleibt gültig. Katholisch ist und bleibt, was immer und überall und von allen geglaubt wurde, wie Vinzenz von Lerin es so einmalig formulierte. Führt ein Leben, das des Rufes würdig ist, der an euch erging, so hören wir heute in der Lesung aus dem Epheserbrief. Ausdrücklich wird noch die Eigenschaft der Demut und der Liebe hervorgehoben, wobei man wohl sagen muss, dass es echte Liebe ohne Demut überhaupt nicht geben kann. Der Leib der Kirche wird durch zwei Prinzipien geeint, die auch allein ihre Einheit gewährleisten: die Liebe und die Wahrheit des Glaubens. Zu beidem wären die Menschen alleine aus sich heraus überhaupt nicht fähig. Aber der Heilige Geist verkörpert beide Prinzipien in seiner Person auf vollkommene göttliche Weise. Er ist die Liebe Gottes in Person und auch der Geist der Wahrheit. Das macht auch deutlich, dass der Heilige Geist und damit Gott allein der Garant der Einheit der Kirche und damit der Kirche überhaupt ist, und nichts Weltliches. Die Liebe ist die Gesinnung, die die Glieder der Kirche allesamt bestimmen muss, jedenfalls müsste. Weshalb ja auch der Heilige Geist ausgegossen ist in unsere Herzen, wie Paulus sagt, dieser Geist der Liebe. Die Wahrheit, die geglaubt und in und aus Liebe dann gelebt und durch das Leben bezeugt werden muss, ist das materiell-inhaltliche Moment, also sozusagen der Gegenstand des Glaubens. Kurz, was uns zu tun ansteht als Christen, ist die Wahrheit tun in Liebe. Wenn der Apostel an ein Leben appelliert, das der Berufung eines Christen noch würdig ist, dann ist damit nicht nur die hohe Würde, von der er schon gestern sprach, ausgesagt, sondern zugleich auch, dass ein Christ sich auch so aufführen und leben muss, wie ein Christ, und keinesfalls so leben darf wie ein Heide, der niemals etwas von Christus gehört hat, geschweige denn, dass er den Heiligen Geist in der Taufe empfangen hätte. Ein Getaufter kann sich leider auch so aufführen, dass man sich als Christ dafür nur noch schämen kann und schämen muss. Der Christ soll Gott in und durch sein Leben verherrlichen. Er soll eine Empfehlung für den Herrn an die Welt sein. Er soll der Stolz des Herrn sein. Er kann aber auch, was einem Heiden ganz und gar unmöglich wäre, eine Schande für die Kirche und den Herrn sein. Paulus spricht selbst in seinem ersten Brief an die Korinther von solchen Schandtaten der Christen, wie sie noch nicht einmal bei den Heiden vorkommen und diese sich damit auch noch brüsten. Im 1. Korintherbrief, 5. Kapitel, Verse 1 folgende. Man denke heute nur an die sexuellen Vergehen oder das, was man eben als sexuellen Missbrauch bezeichnet durch Priester. Das ist nicht nur sehr schlimm für die Opfer, sondern auch eine Riesenschande für die Kirche. Der Appell des Apostels hat gerade in unserer Zeit und keineswegs nur wegen dieser sexuellen Vergehen eine große Bedeutung. Der heilige Kirchenvater Johannes Chrysostomus, ich habe schon einmal gestern auf ihn in einem anderen Zusammenhang verwiesen, hat auch einmal gesagt, es gäbe überhaupt keine Heiden mehr, wenn die Christen wirklich Christen wären. Womit er sagen will, eine wirklich authentisch christliche Lebensweise würde selbst von dem letzten Heiden als auch für ihn höchst erstrebenswert erkannt, sodass er auch so leben wollte wie die Christen. Wir sehen, bereits die Lebensweise der Christen und der Umgang untereinander hat schon vor Ort eine große missionarische Bedeutung, ohne dass auch nur ein einziges Wort gesprochen werden müsste. Ihr Verhalten lässt sie vor dem Hintergrund ihres eigenen mit Recht hohen Anspruchs entweder glaubwürdig und damit ihr damit verbundenes Zeugnis auch glaubhaft erscheinen oder andernfalls unglaubwürdig, um nicht zu sagen heuchlerisch und damit auch abstoßend. Der Christ ist durch sein tägliches Lebenszeugnis für andere Menschen entweder einladend oder im gegenteiligen Falle auch abstoßend. Das muss ihm bewusst sein, dass er immer ein Zeugnis gibt, ein gutes oder ein schlechtes, und dass er für dieses Zeugnis vor Gott auch einmal sich verantworten muss. Die Christen müssen sich zuerst einmal durch ihre selbstlose Liebe auszeichnen. Ganz nach dem Gebot des Herrn, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. In der Apostelgeschichte heißt es, dass die Urgemeinde ein Herz und eine Seele gewesen sei. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 32. Diese Liebe darf aber auch nicht nur auf die Christen beschränkt bleiben, sondern muss ebenso auch den Nichtchristen erwiesen werden. Nur dann ist man des Christennamens auch wirklich würdig. Das alles zeigt allein schon, dass Christentum keineswegs nur am Sonntagmorgen und privat im Kämmerchen gelebt wird, sondern tagtäglich rund um die Uhr und überall. Die authentisch christliche Lebensweise ist die schwierigste überhaupt, weil sie als Existenzform der Gottes- und Nächstenliebe letztendlich immer mich selbst, den Menschen selbst, den Liebenden selbst zum Pfand hat. Kein Wert ist so teuer wie die echte, authentische Liebe, denn sie hat immer mich selbst als Liebenden zum Preis. Aber darüber hat man sich wohl noch niemals in der Kirchengeschichte große Gedanken gemacht. Das ist aber schlimm. Wenn man sich nur einmal bewusst macht, wie viel Tod und Elend die mörderischen Kriege nur auf unserem europäischen Kontinent, gerade auch im vergangenen Jahrhundert, über Abermillionen Menschen gebracht haben. Da ging es einmal durch die kirchliche Brille betrachtet doch keineswegs nur um nationale Interessen, wie es den Menschen von oben gesagt und dieses auch geglaubt haben. Vielmehr haben dieses namenlose Leid Getaufte, Getauften zugefügt. Das scheint auch der Kirche gar nicht aufgefallen zu sein. Diese Kriege wurden noch keineswegs etwa nur zwischen verschiedenen Völkern und Staaten geführt, die man einfach zu Feinden erklärt hatte, sondern innerhalb der Kirche. Christen haben ihre eucharistischen Tischgenossen wegen irgendwelcher irdischen Interessen und nur wegen irdischer Werte zu Feinden erklärt. Es war ein gegenseitiges Vernichten von Gliedern ein und desselben Leibes der einen Kirche Jesu Christi, ein Morden und Abschlachten an Gliedern desselben Leibes. Wie grauenhaft, wie entsetzlich, wie dämonisch. Vor dem mörderischen Gemetzel hat man dann noch die heilige Messe gefeiert und ist zur Kommunion gegangen. Danach galt als Maxime, möglichst viele auf der sogenannten feindlichen Seite umzubringen. Brüder in Christus, die mit mir gerade eben noch meine eucharistischen Tischgenossen waren. Das ist doch eine himmelschreiende Tragödie und Katastrophe der Kirche selbst. Wer auch immer einen Krieg verloren hat, die Kirche hat ihn immer am allerschlimmsten und nachhaltigsten verloren. Aber diese selbst scheint es noch nicht einmal gemerkt zu haben. Die Selbstvergessenheit der Christen, und zwar die Vergessenheit ihrer höchsten gemeinsamen Werte überhaupt, ihres gemeinsamen Vaters im Himmel, ihrer engsten Verwandtschaft im Heiligen Geist, die viel enger und intensiver ist als die biologische oder völkische Verwandtschaft, die allerdings auch nicht von der Welt ist, diese Verwandtschaft im Heiligen Geist. Wäre diesen Getauften nur ihr eigenes Geheimnis als Christen bewusst gewesen, nämlich das Geheimnis ihrer Gliedschaft und ihrer brüderlichen Verbundenheit in Christus im Heiligen Geist, dann hätte es das eigentlich schon Grund sein müssen, keinen Krieg zu führen. Wie tief müssen sich Getaufte in der Finsternis befinden, um so verblendet zu sein, um das nicht zu merken, obwohl sie doch auch alle gehört haben, was wir heute in der Lesung aus dem Epheserbrief gehört haben. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Diese Selbstvergessenheit als Glieder der Kirche, als Christen ist doch nur noch satanisch und dämonisch. Wenn man allerdings die Heilige Schrift und damit das Wort Gottes erst gar nicht ernst nimmt, weil es eben weltfremd und der Inbegriff des Christseins nur darin besteht, sonntags seine Pflicht zu erfüllen und täglich sein Vaterunser zu beten, man sich aber im Übrigen nur von der Welt her versteht, dann hat man vom Christsein eigentlich überhaupt keinen Begriff und dann erscheint auch unter kirchlichen Gesichtspunkten alles völlig normal, weil man ja gar nicht von Kirche als dem mystischen Leib Christi, dessen Glied man ist, her auf Kirche hin und von Gott her auf Gott hin denkt, sondern nur von sich und seinen irdischen Interessen her und auch darauf hin. Kriege sind in der Tat sehr irdisch und bodenständig und leider keineswegs weltfremd. Bei dieser Selbstvergessenheit als Glieder der Kirche, und zwar bevor wir als getauft noch irgendetwas anderes sind, hat der Teufel wirklich ein ganz leichtes Spiel. Womit und mit wem identifizieren wir uns eigentlich als Christen? Mit berühmten Leuten, mit Vereinen, mit Spitzensportlern? Womit man sich nämlich identifiziert, dafür setzt man auch alles ein und lässt dafür alles andere stehen und liegen. Als Christen müssen wir uns doch zuerst einmal mit Christus und seinem Leib der Kirche identifizieren. Christ, das ist doch unser Familienname. Da muss doch alles andere weit zurückstehen. Aber bei wem ist das heute der Fall? An der Selbstvergessenheit vieler Christen hat sich bis heute, wie es scheint, überhaupt nichts geändert. Und das ist sehr schlimm. Bevor ein Christ Lokalpatriot, Vereinsmensch, Parteifreund, Volksgenosse, ja sogar Blutsverwandter ist, ist er doch als Getaufter Christ und muss sich als solcher auch vor allem und an allererster Stelle selbst verstehen. Die Verbindung untereinander im Heiligen Geist ist doch weit intensiver und auch von anderer Art als die bloße biologische Blutsverwandtschaft, geschweige denn noch losere innerweltliche Beziehungen. Nur diese Verbindung im Heiligen Geist ist doch auch der Grund kirchlicher Hilfswerk wie Adveniat, Miserior, Missio oder an Pfingsten eben auch Renovabis. Hinter dieser Verwandtschaft im Geist muss doch alles Irdische weit zurücktreten. Als Christen haben wir den Geist Christi, das heißt aber auch den Geist der Sohnschaft, wie Paulus im 8. Kapitel des Römerbriefes sagt, den Geist der Sohnschaft gegenüber dem Vater im Himmel, der uns, auch die Frauen, zu Söhnen in seinem wesensgleichen Sohn Jesus Christus macht. Deshalb spricht Paulus seine Adressaten auch nur als Brüder an, obwohl er mit diesen ohne Zweifel auch die Frauen meint. Wir sind nur deshalb Kinder Gottes, weil wir den Geist der Sohnschaft erworben haben und nach dem Bild des Sohnes in der Taufe neu geschaffen worden sind. Denn der Heilige Geist ist der Geist des Sohnes. Nur als Söhne sind wir Kinder Gottes. Die Unterscheidung zwischen Mann und Frau in der modernen Kirche ist nicht geistlich, sondern nur biologisch und damit nur irdisch und weltlich. Die Christen müssen sich also zuerst einmal als Christen, als Glieder des mystischen Leibes der Kirche verstehen und sich mit Christus und der Kirche identifizieren und durch die Liebe ihrer Glieder untereinander geeint sein, die aus dem ihnen geschenkten Heiligen Geist der göttlichen Liebe zehrt und sich speist. Diesem Geist der Liebe, der ausgegossen ist in unsere Herzen. Dann wird die Kirche geeint, eben wie ich eingangs schon sagte, durch den einen Glauben an die eine Wahrheit. Glauben kann man überhaupt nur an die Wahrheit. Die bereits vorgegebene Glaubenswahrheit ist das Gesicht und damit auch die Identität der Kirche Jesu Christi. Wir können diese Wahrheit nicht theologisch oder auch sonst irgendwie wissenschaftlich erfinden. Paulus sagt das sehr deutlich auf seine eigene Person hin am Anfang seines Briefes an die Galater. Galater Kapitel 1, Verse 6 bis 9. Das wird eigentlich schon aus dem Umstand klar, dass die ersten Gläubigen diese von Christus geoffenbarte Wahrheit geglaubt haben, noch bevor der Heilige Geist die Kirche an Pfingsten gründet. Andernfalls, nämlich im Falle der Ablehnung der Botschaft, hätten sie den Heiligen Geist gar nicht empfangen und Glieder der Kirche werden können. Was diese Glaubenswahrheit betrifft, haben wir es ja in der modernen Kirche heute damit zu tun, dass man sagt, diese Wahrheit sei nicht mehr zeitgemäß. Das kann man alles heute nicht mehr so sagen wie bisher. Dass das ein schwerwiegender Irrtum ist, ja sogar Verrat, wurde schon oft gesagt. Dazu gibt uns aber auch das Evangelium vom heutigen Pfingstmontag eine Bestätigung. Das Evangelium spricht ausdrücklich heute von dem Heiligen Geist als dem Geist der Wahrheit, der nach den Worten des Herrn heute in den Abschiedsreden für ihn also den Herrn selbst Zeugnis ablegen wird. Denn er wird nicht von sich aus reden, sondern nur sagen, was er hört. Das heißt aber, so wie der Herr in dieser Welt der Zeuge des Vaters war und nur gesagt hat, was er vom Vater gehört hat, so wird auch der Geist ganz entsprechend ihn, den Sohn und Herrn, bezeugen, indem auch er nur von dem nimmt, was dem Sohn gehört und es uns verkünden, aber nichts Eigenes. Der Heilige Geist versteht sie so im Dienst des Sohnes, wie sich der Sohn zu seinen Lebzeiten in der Welt im Dienst des Vaters verstanden hat. Das muss uns schon einmal bewusst werden. Die göttlichen Personen, weder der Sohn noch der Heilige Geist, erlauben sich Eigenmächtigkeiten. Jede Person hält sich strikt an ihren Auftrag, nur Zeuge dessen zu sein, in dessen Namen er jeweils gesandt ist, der Sohn als Zeuge des Vaters und der Heilige Geist als Zeuge des Sohnes. Was aber der Geist uns vom Sohn bezeugt, soll Gegenstand unseres Zeugnisses als andere Christusse in der Welt sein. Der Heilige Geist ist ja in einem gewissen Sinne der Multiplikator des Herrn in den Getauften selbst. So sollen wir uns als Getaufte auch verstehen. Eigenmächtigkeit von Leuten, die doch auch nur als Zeugen bestellt und gesandt sind in der modernen Kirche leider schon lange an der Tagesordnung. Sie gelten als Inbegriff der Modernität der Kirche. Darin verweigern sie aber gerade ihren Auftrag und das Zeugnis für Christus und für seine Wahrheit und setzen ihre persönliche synodale Wahrheit dieser Wahrheit entgegen. Von besonderer Bedeutung für die Kirche heute ist aber auch noch eine weitere Passage des Evangeliums vom heutigen Pfingstmontag. Da sagt der Herr zu seinen Aposteln: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Dieser Satz klingt zunächst etwas merkwürdig. Sind denn die Jünger zu dumm, weshalb der Herr meint, ihnen noch nicht die ganze Wahrheit sagen zu können? In einem gewissen Sinne ja, denn sie haben den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Die göttlichen Wahrheiten kann der Mensch mit seiner bloß natürlichen Vernunft nicht erfassen. Sei er auch noch so gescheit. Dazu muss er vom Heiligen Geist erleuchtet sein. Nur im Licht des Heiligen Geistes kann dem Menschen die göttliche Wahrheit geoffenbart werden. Andernfalls ist sie nur eine Belastung, ja eine Zumutung für den Menschen, die ihn völlig überfordert. Nach Pfingsten wird der Geist die Jünger aber in die ganze Wahrheit führen. Hier zeigt sich, dass die Geistsendung an Pfingsten noch einmal eine ganz neue Dimension der Erkenntnis der geistlichen Dinge für den Menschen eröffnet. Damit ist uns auch gesagt, dass der Geist, der das Leben der Kirche ist, diese auch immer tiefer in die göttliche Wahrheit führt und sie erst nach und nach die ganze Wahrheit erkennen lässt. Denken wir nur an die Dogmen der Kirche im Laufe ihrer 2000-jährigen Geschichte. Die Wahrheiten, die sie formulieren und zu glauben verpflichten, waren doch schon zu Zeiten Jesu wahr. Es handelt sich bei den Dogmen keineswegs um neue Wahrheiten und Wirklichkeiten, sondern nur um zweifelsfreie Erkenntnisse von Wahrheiten, die auch zu Zeiten des Herrn schon bestanden und Gültigkeit besaßen, aber erst später erkannt wurden, als nämlich auch sie der Heilige Geist mit seinem übernatürlichen Licht anstrahlte und somit für die Kirche ersichtlich machte. Man könnte dieses Einführen des Geistes in die ganze Wahrheit einmal mit einer großen dunklen Halle vergleichen, die mit lauter Gegenständen angefüllt ist. Wenn man diese dunkle Halle mit einer Taschenlampe betritt, wird man nur relativ wenig Gegenstände erkennen können, eben nur die, die vom Lichtkegel der Lampe erfasst werden, obwohl doch die ganze Halle voller Gegenstände ist. Diese werden aber erst erkannt, sobald das Licht dann nach und nach auch auf sie fällt, obwohl sie doch schon die ganze Zeit in der Halle waren. Gerade in der Dogmengeschichte lässt sich sehr schön die Führung der Kirche durch den Heiligen Geist im Laufe der Jahrhunderte erkennen. Ich möchte auch noch einmal in diesem Zusammenhang verweisen an die Führung des Paulus und seiner Mitarbeiter bei seiner zweiten Missionsreise in Apostelgeschichte 16, Verse 6 bis 10. Dieser Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, ist zugleich aber auch das Erinnerungsvermögen der Kirche. Davon ist etwas vorher in den Abschiedsreden die Rede durch den Herrn, nämlich in Johannes 14, 26. Der Heilige Geist ist als göttliche Person reine Gegenwart. Für ihn gibt es keine Vergangenheit und Zukunft wie für die Menschen und auch für die Kirche. Insofern sie noch über diese, die Kirche noch über diese Welt pilgert. Genau die Tradition der Wahrheit, die Weitergabe der Offenbarung bzw. des Glaubensguts von Generation zu Generation würde auf die Dauer dem Stille-Post-Effekt erliegen, dass nämlich das Glaubensgut immer weniger apostolisch würde und es sich schließlich überhaupt nur noch um menschliche Fantasie handelt. Die Identität und die Authentizität der Kirche Jesu Christi hängen ganz wesentlich davon ab, dass sie auch durch die Jahrhunderte und Jahrtausende apostolisch ist und bleibt und damit auch mit sich selbst identisch bleibt. Genau diese Authentizität und Identität des Evangeliums garantiert der Heilige Geist, der die Kirche an alles erinnert, was der Herr gesagt hat. Und wie er es auch gemeint hat. Er, der Heilige Geist, selbst vermeidet den Stille-Post-Effekt der Tradition der Wahrheit von der einen auf die andere Generation von Verkündern in der Kirche. Wenn deshalb heute angeblich neue Wahrheiten in der Kirche angeboten werden, dann hat das überhaupt nichts mit einem Stille-Post-Effekt zu tun, sondern hat die Verweigerung, auf den Heiligen Geist zu hören als Ursache. Das Licht der Erkenntnis ist heute überhaupt kein anderes als vor 2000 Jahren. Denn auch die Heilige Schrift ist ja vom Heiligen Geist inspiriert und kann auch nur in seinem Licht richtig verstanden werden. Der Heilige Geist als Erinnerungsvermögen der Kirche ist der absolut sichere Garant der ganzen und wahren Überlieferung der ewig gültigen Offenbarungswahrheit durch alle Zeiten der Kirche und gewährleistet also die Authentizität und Wahrheit der Botschaft und damit auch die Apostolizität der Kirche bis zum Ende der Zeiten. Wer diese in Zweifel zieht, greift den Heiligen Geist selbst an. Wir haben trotz aller Schwierigkeiten in und mit der Kirche heute überhaupt keinen Grund, an ihr zu verzweifeln oder auch nur zu resignieren. Aber wir sind als Christen auch selbst gefragt. Die katholische Kirche ist trotz der sehr erheblichen Turbulenzen, in denen sie sich schon seit Jahrzehnten befindet und in die sie immer noch spürbarer und schlimmer hineingeraten wird, in allerbesten Händen. Nämlich in den Händen des Heiligen Geistes. Jede Form von Resignation in der Kirche würde eigentlich bedeuten, dass man nicht mehr auf den Heiligen Geist vertraut oder die Kirche überhaupt nicht mehr als eine vor allem göttliche Einrichtung versteht, nämlich als den mystischen Leib Christi. Wäre sie allerdings nur eine menschliche, irdische Institution, dann müssten wir sogar froh sein, wenn sie so schnell wie möglich verschwinden würde. Denn dann wäre sie überhaupt nicht die Kirche, sondern eine Institution, die die Menschen wirklich nur für dumm verkauft und die nur als Kirche vielleicht bezeichnet wird, aber es tatsächlich nicht ist, weil sie den Heiligen Geist nicht hätte und auch deswegen gar nicht der mystische Leib Christi wäre. Eine solche, in Anführungszeichen, Kirche braucht in der Tat niemand, im Gegenteil. Aber genau das ist durch den Heiligen Geist definitiv ausgeschlossen. Da dürfen wir alle uns ganz sicher sein und beruhigt zurücklehnen. Amen. So wünsche ich Ihnen alle noch einmal heute von Herzen die Freude im Heiligen Geist Und so segne und behüte sie der allmächtige und dreieinige Gott und erhalte sie gesund an Leib und Seele, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.